D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Katja Weber. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Pornografie, sagen die Wissenschaftler. Porno, die Deutschen. Porn, sagt das Netz. Naja, eigentlich alles kein Thema mehr, oder? Also alles, was einvernehmlich und unter Erwachsenen passiert, ist okay. Das ist heute in weiten Teilen Konsens. Und wenn manche als Sexarbeiter ihr Geld verdienen, andere ihren Exhibitionismus, wieder andere ihren Voyeurismus ausleben oder masturbieren wollen, wer sollte daran Anstoß nehmen? Und dass es im geschützten Raum mehr Voyeure gibt, als im öffentlichen Raum zugegeben wird, das weiß nun auch jede und jeder. Dass das vermeintlich Private, vielleicht auch Schambehaftete, aber auch politisch ist, das wissen wir nun auch alle. Und deshalb haben wir uns im digitalen Salon am 28. Oktober 2015 getroffen, um über Porno zu reden. Über Porno, Gesellschaft und Technik.
Wir wissen heute, dass Pornografie insbesondere bei männlichen Heranwachsenden veralltäglicht ist.
Also das Mainstream hat immer versucht, härter und härter, um größere Dildos und akrobatische, absurde Figuren zu machen. Und ich glaube, eben der Gegensatz dazu ist, dass man zurückkommt zu einem echten Porn, natürlichen Porn, Girl Next Door, Porno für Frauen.
Also was ich hier jetzt auf dieser Brille dabei habe, diese echten, gefilmten Sachen sind halt einfach 3D, 180-Grad-Videos, kann an mir runtergucken und habe diesen Körper.
Also das, ja, also ich hatte die vorhin auf und hatte so einen Schwanz.
Genau, genau. Und ich habe Riesenbrüste gehabt. Ja. Also war auch interessant.
Wenn ein junges Mädchen oder ein junger Erwachsener in einer Beziehung ist, quasi seit 2 Jahren unendlich verliebt und findet auf dem Rechner vom Partner eine supergeile Pornosammlung, wo alle Darstellerinnen völlig anders aussehen als sie selbst. Und dann weiß man eben, was es eben auch für einen Druck auf weibliche Heranwachsende oder junge Erwachsene eben auch aufbauen kann.
Oder man kann als heterosexueller Mensch mal homosexuellen Sex aus Ich-Perspektive erleben. Also das finde ich halt einfach ziemlich aufregend.
Das hängt dann am Ende vom Menschen ab.
Zu Gast sein durfte der digitale Salon, die Gemeinschaftsveranstaltung von Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und D-Radio Wissen im Kino Movimento in Kreuzberg. Dort war gerade ein paar Tage zuvor die 10. Ausgabe des Pornfilmfestivals zu Ende gegangen. Wir saßen also in rot-plüschigen Kinosesseln und haben über Mainstream und alternativen Porno geredet, über Technik, die mehr oder minder begeistert, und natürlich insofern immer auch über die Gesellschaft, die diese Produkte hervorgebracht hat, die sich in ihnen spiegelt. Die Gäste waren, wie immer bei uns, Fachleute mit unterschiedlichen Perspektiven aufs Thema. Paulita Pappel kennt die alternative feministische Pornoproduktion als Darstellerin und als Regisseurin. Sie arbeitet auch bei der Organisation des Berliner Pornfilmfestivals mit. Dr. Daniel Hajok begutachtet Pornoproduktion. Vielleicht auch schon mal eine von Paulita, aber letztlich alles, was das Netz anbietet. Und da dürfte der feministische Porno eher im Promillebereich vorkommen. Er ist Kommunikations- und Medienwissenschaftler und arbeitet als solcher für die freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter, FSM abgekürzt, und für die Arbeitsgemeinschaft Kindheit, Jugend und neue Medien. Jan Keno Jansen ist ebenfalls Medienwissenschaftler und arbeitet als Redakteur bei der CT und bei Heise Online. Er beschäftigt sich da unter anderem mit Porno in der virtuellen Realität. Wie wichtig genau dieses Marktsegment für das gesamte Genre ist, zeigt sich vielleicht daran, dass sich ein Unternehmen genau so genannt hat: Virtual Real Porn. Meine erste Frage ging an Paulita, die Pornopraktikerin. Wenn sie einen pornografischen Film dreht als Regisseurin, worauf kommt es ihr dann an?
Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass die Produktionsumstände alle fair sind und dass alle Beteiligten eben fair behandelt werden und auch alle glücklich sind und Spaß haben vor allem. Also das ist auf jeden Fall das Wichtigste als Regisseurin, und ich schaffe Räume, die auch sich als Safe Space verstehen sollten.
Okay, und ist das anders, wenn du dich inszenieren lässt, wenn du Darstellerin bist?
Nee, dann erwarte ich von den Leuten, die das produzieren und die Regie führen, die eben auch diesen Safe Space für mich schaffen.
Mhm. Und wenn du Pornografie im Netz begutachtest, worauf guckst du dann? Sicherlich nicht auf Safe Space und ob die alle happy sind.
Na, wir gucken primär auf die Zugänge. So, also das ist ja alter Wein in neuen Schläuchen. Und uns geht es eben darum, dass wir uns einfach anschauen, inwiefern ist es irgendeine Form von Zugangsschutz für junge Menschen. Weil wir haben da halt nun mal die rechtlichen Regelungen. oder gibt es diesen Schutz nicht.
Und woran macht sich das fest? Also ich habe mir heute zum Beispiel nochmal was auf Weiß durchgelesen. Da musste ich vorher bestätigen, ob ich 18 bin oder nicht.
Es gibt sogar eins der drei großen, größten Pornoportale, da kommt man auch rein, wenn man Nein anklickt.
Also insofern, egal. Insofern ist vielleicht.
Es auch, ja, also das ist weltweites Netz.
Wie kontrollierst du dann die Zugänge? Also welche Art von Zugängen ist das, auf die ihr da achtet?
Ja, ob es verlässliche Altersverifikationen gibt, also das, was es eigentlich nicht gibt. Das heißt, es gibt sehr wenige Anbieter, die nach unseren gesetzlichen Bestimmungen das breitstreuen. Fandorada kann man ja mal sagen, ist ein solcher, die eine wirksame Altersbeschränkung haben. Das heißt, mit einem zweistufigen System sicherstellen, dass da nur Erwachsene Zugang haben. Und ich würde aber irgendwie 99,9% dessen, was junge Menschen konsumieren oder sich anschauen, sich neugierig betrachten, kommt von woanders her.
Und jetzt seid ihr ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Ausgründung oder eine freiwillige Selbstkontrolle, die sich die Anbieter gegeben haben, also die Medienanbieter. Kannst du da ein paar nennen?
Ja, na klar. Also der Hintergrund ist ja diese Gouvernalisierungstendenzen, die wir in der Gesellschaft generell haben, dass wir so unangenehme Aufgaben wie Gesundheit, wie Altersbetreuung und so weiter woanders hinlagern, auslagern. Und eins davon ist eben auch der Kinder- und Jugendschutz. Und die älteste seit 1949 ist die FSK, also für den Kinobereich. Wir haben dann die BPJM, die eine staatliche Behörde ist, also ein bisschen was anderes seit 1954. Und dann gibt es halt noch die FSF für den Fernsehbereich, die FSM für Internet und Mobilfunk.
Wer steht hinter euch?
Das ist
euch?
Ganz einfach, das sind eingetragene Vereine und es stehen okay. Die privaten Anbieter dahinter. Also es ist eine Selbstkontrolle der Anbieter.
Aber ihr kontrolliert ja wahrscheinlich nicht nur die Angebote deutscher Anbieter, sondern alles, was ich mir im Netz angucken kann.
Ja, so. Also das ist, geht aber relativ schnell, weil es klare Kriterien bei Pornografie gibt. Und das ist nur die Frage, was man dann dagegen tun kann.
Was kann man dagegen tun, wenn das euren Kriterien nicht standhält?
Ja, also wenn Sie im Ausland ansässig sind, gibt es in aller Regel die Frage eben, ob es einfache oder qualifizierte Pornografie oder harte Pornografie ist. Und da gibt es schon die Möglichkeiten, direkt an die Host-Provider zum Beispiel ranzugehen. Also das muss man auch noch als Hintergrund sagen, der einzige weltweite Konsens bezieht sich auf eine Ächtung von Kinderpornografie. Trotzdem ist es so, dass Kinderpornografie in den meisten Ländern auf der Welt nicht per Straftatbestand erfasst ist. Also so ein bisschen doppelt moralisch auch und so. Und solche Sachen kriegt man trotz der fehlenden gesetzlichen Bestimmungen über Host-Provider zu über 80% relativ schnell gelöscht. Mhm. Also da wird keine Diskussion über Sperren gemacht oder sowas. Sowas läuft hinten rum.
Okay, und was habt ihr zuletzt abgemahnt?
Zuletzt abgemahnt.
Ja, also das, was hast du noch frisch im Gedächtnis?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil das so viele Sachen sind, die man sich anguckt. Also ich kann mich an Altersverifikationssysteme, wo wir das System geprüft haben, aber diese Standard-Webseiten, die ja wie Pilze aus dem Boden schießen und dann eben auch ihre Browser-Adresse ändern, quasi, die werden mehr oder weniger vereinfachten Verfahren geprüft und dann entsprechend als jugendgefährdend eingestuft und mit entsprechenden Sanktionierungen, also wenn wirklich schwer jugendgefährdend, zum Beispiel BPJM-Modul, dass sie über Google-Suche nicht auffindbar sind, solche Dinge.
So. Also ich stelle mir vor, da gibt es Büroräume, da sitzt du, da sitzen deine Kollegen und klicken sich den ganzen Tag durchs Netz und ja, vergeben Punkte oder Daumen hoch oder runter.
Um die freiwilligen Selbstkontrollen mal für sich zu lassen, mal abgesehen von der BPJM, ist es in der Tat so, dass es immer auf Beschwerde hin geprüft wird im Internetbereich.
Okay.
Also es gibt keine systematische Kontrolle. Das hat was mit grundgesetzlichen geschützten Werten wie Zensur und so weiter zu tun. Aber wenn es eine Beschwerde gibt, wenn es einen Antrag gibt, dann muss das geprüft werden und dann laufen die Maschinchen und da gibt es Beschwerdestellen. Da sitzen in der Tat Leute drin, die also nichts anderes machen, als das zu qualifizieren. Also ist es nur ein einfacher Porno? Ist das nicht? Oder ist es eine harte Pornografie, die dann direkt an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet wird?
Keno, du bist ja eigentlich auch so eine Art Gutachter, nämlich du begutachtest die Technik, also was bringt die dem Konsumenten? Hast du die eine These, was jetzt Porno mit Netzanschluss verändert?
Also du hast jetzt gesagt Porno mit Netzanschluss. Ich bezeichne das immer lieber als Virtual Reality Porno, weil ans Netz ist das ja eigentlich gar nicht angeschlossen. Aber das ist halt eine völlig neue Art von Porno, die man eben wirklich so angucken kann, als wäre man wirklich dabei. Und das finde ich irgendwie sehr spannend. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt den ganzen Tag Pornos auseinandersetze, sondern das ist sozusagen so ein Kollateralschaden, weil ich den ganzen Tag Virtual Reality mache. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt.
Du sagst, sehr spannend, aber ich will natürlich auf so eine These raus, Virtual Reality macht Porno-Inhalte, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Was so meine These ist, ist, dass im Moment, weil Virtual Reality ja noch so eine total junge Technik ist, da wird im Prinzip noch überhaupt kein Geld mit verdient. Nur im Pornobereich wird Geld verdient, also mit Virtual Reality Inhalten. Also alle anderen Firmen benutzen das nur für PR und solche Geschichten. Aber die wenigen Firmen, die schon solche Sachen anbieten, Virtual Reality Porno, die verdienen Geld damit. Und ich glaube
aber
auch.
Aber die Idee war ja immer, oder was wir erzählt bekommen haben, war ja immer, dass es für die Gamer, also für alle, die in Ritterrüstung durchs Spukschloss und irgendwem eins auf die Oma hauen wollen, für die sind VR-Brillen.
Also das fand ich immer, das Gaming ist zwar wichtig, also weil das wahrscheinlich die Early Adopter sind, die diese Brillen, wenn die denn breit auf den Markt kommen, dann kaufen werden. Aber ich fand das immer den uninteressantesten Aspekt. Also ich finde bei Virtual Reality, ich finde die ganzen anderen Sachen, Virtual Reality ist für mich so die perfekte Fantasieerfüllungsmaschine und ich will nicht irgendwelche blöden, langweiligen Spiele spielen, sondern ich würde halt gerne, weiß ich nicht, fliegen können oder auf dem Mond landen, was natürlich auch irgendwas Spielerisches hat, aber Sex hat natürlich auch irgendwie damit zu tun.
Könnte man vielleicht sagen, es geht, wenn man jetzt Spiel und vielleicht auch Porno nicht sagen will, könnte man sagen, es geht um Erfahrung,
genau.
Erlebniswelten, wie auch immer man
genau. Darin also es gibt noch kein richtiges Wort dafür, weil diese Sachen sind, wenn du dir die auf einem normalen Bildschirm angucken würdest, wären die einfach ja relativ unspektakulär. Zum Beispiel, also wenn man zum Beispiel fliegt oder so, das sieht ja wenn du das auf einem normalen Fernseher anguckst, ist es nicht sonderlich spannend. Aber wenn man das mit der Brille guckt und tatsächlich das Gehirn tatsächlich denkt, man fliegt, ist das natürlich viel, viel intensiver, immersiver. Solche Sachen haben noch keinen richtigen Namen. Also die Amerikaner nennen das halt wirklich Experiences, also sowas wie Erfahrung. Ich denke mal, sowas wird sich dann einbürgern, VR-Erfahrung. Das ist Porno auch.
Jetzt haben wir alle neulich gehört, dass der Playboy, also der Kralshüter der Nackten, seine Models künftig anziehen will. Die Argumentation ist, sowas zum Beispiel gräbt uns das Wasser ab. Also wenn es solche Angebote gibt, dann kauft sich keiner mehr den Playboy, den ja sowieso früher alle nur wegen der guten Texte gekauft haben. Aber offenbar ist das in dem Falle doch ein Argument. Würdet ihr sagen, durch Porno im Netz und VR-Brillen wird der Porno bzw. das, was da angeboten wird, auch härter?
Nee, wieso härter? Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass die Tendenz ist, ihm Vielfalt darzustellen. Ich glaube, es gibt mehr und mehr durch den Zugang zu günstigeren Technologien, sage ich jetzt mal, weil eher jeder hier ein iPhone hat, was Fotos und Bilder machen kann und Videos. Glaube ich, gibt es mehr Menschen, die sich eben trauen oder sich eben das nehmen, Pornos zu machen. Und da gibt es einfach eine große, eine riesige Vielfalt. Und es wird nicht unbedingt härter, sondern manche Leute sind auch bewusster und verlangen auch, was sie wollen. Das kann von Soft bis Fetisch bis alles Mögliche sein. Ich würde sagen, die Firmen oder die Geschäfte, die ich kenne, mit denen ich auch irgendwie arbeite, verkaufen sich nicht durch die. Also das Mainstream hat immer versucht, härter und größere Dildos und akrobatische, absurde Figuren zu machen. Und ich glaube eben, der Gegensatz dazu ist, dass man zurückkommt zu einem echten Porn, natürlichen Porn, Girl Next Door, Porno für Frauen und solche Sachen. Also eben nicht härter und härter und härter, sondern anders und andere Sexualität, andere Körper.
Pluralistischer oder Pluralistischer, vielfältiger.
Genau,
vielfältiger. Aber du, Daniel, hast einmal die Stirn rausgezogen bei dem, was Polita sagt und einmal genickt. Wolltest du sagen, wird doch härter?
Der Mainstream-Porno wird angeblich härter, da gibt es Inhaltsanalysen.
Angeblich?
Weil die einfallslos sind.
Distanzierst du dich auch schon?
Ja, es ist immer eine Interpretationsfrage natürlich. Was legt man für Kategorien zugrunde? Es geht um Ejakulation ins Gesicht zum Beispiel, wird als bestimmte Form von Gewalt gewertet und so. Und das kann man auch anders sehen, aber die Inhaltsanalysen haben bezogen auf den Mainstream-Porno. Man hat sich nicht wenige Titel, die eben auch stark verkauft worden sind, angeguckt und hat in den letzten 20 Jahren einen höheren Anteil an solchen Gewaltdarstellungen in distanzierender Rede quasi herausgefunden.
Also diese Tendenz gibt es schon und du sagst aber gleichzeitig ist auch das Angebot für alle, die das nicht wollen, wird auch bunter und zugänglicher wahrscheinlich, ganz einfach.
Selbstverständlich. Also wir haben es ja einerseits, ob es jetzt Altporn, Poyes, in wirklich Abgrenzung zur Porno-Kampagne. Also es gibt ja schon immer zwei Perspektiven von Feminismus. Die einen wollen das verbieten und die anderen wollen es bereichern, was ja eher der interessantere Zugang ist. Über diese, sage ich mal, was man ein bisschen vergisst, ist, dass über diese neuen technischen Möglichkeiten wir natürlich auch einen viel höheren Anteil an den klassischen Amateurpornos haben. Ne? Also das heißt, das sind natürlich auch sehr viel realistischere ist ein bisschen schwierig, der Begriff, nennen wir es mal eher authentischere Darstellungen und Angebote. Und das hat natürlich das Gesamtangebot verändert.
Jetzt haben wir ja vorhin schon gehört, die Studienlage zum Thema ziemlich mau, also so ein bisschen was in Sozialwissenschaften, aber auch nicht so viel. Und es scheint auch so zu sein, dass die Studien nicht so ganz wasserdicht sind. Also in ein paar Publikationen von euch habe ich eben auch gelesen, dass ihr der Datengrundlage nicht so traut. Trotzdem ist landläufig immer die Annahme, Pornos werden zum Großteil von Männern konsumiert, zum geringeren Teil von Frauen. Ich weiß nicht, ob in einer Publikation von euch habe ich, glaube ich, das Verhältnis 70-30 gelesen. Hm. Ändert sich da was dadurch, dass Porno vernetzt ist?
Dadurch schon. Über einen feministischen Porno natürlich. Also ich meine, man muss sich ja nicht über das Pornopublikum Gedanken machen, über das männlich Dominierte, wenn auf der Metaebene die Darstellung auch männlich dominiert sind. So, also das heißt, Frauen wollen sowas oder wollten in der Vergangenheit sowas in aller Regel eher nicht sehen, sondern das wissen wir eben insbesondere bei Forschung, die es jetzt gibt, auch zu jungen Menschen, die wollen das eher sehen, ne, den männlich dominierten Porno, um endlich mal zu kapieren, was die Kerle daran anmachen könnte. Ne? Also einmal so irgendwie um die Ecke rum. Das ist natürlich mit Altporn und feministischem Porno natürlich dann.
Was ist nochmal Altporn?
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich jetzt eine klassische Kategorie von Altporn wäre, aber was ich mal sehr interessant fand, nur um es mal zu verdeutlichen, was dahinter stecken könnte, ist ja so ein Projekt, was glaube ich auch aus Berlin kam, Fuck for Forest, ne? Also wo man über pornografische Angebote, die eben aus der alternativen Szene kam sogar noch ein politisches Ding dazu.
Ah, alt hatte. Heißt alternativ. Okay.
Ja, genau. Okay, nee, nee. Alternativ, nicht nee. Alt.
Setz bitte nichts voraus.
Okay.
Daniel Hajok hat als Gutachter in den Diensten der freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia und als Berater natürlich einiges zum Thema beizutragen. Aber wir wollten auch wissen, wer denn online in welcher Weise und wieso Pornografisches nutzt. Das ist natürlich eine höchst undankbare Reporteraufgabe für eine Straßenumfrage, aber meine Kollegin Katrin Ohlendorf war glücklicherweise erst ein paar Tage vorher im Movimento beim Pornfilmfestival nämlich und da hat sie auskunftsfreudige Menschen getroffen.
Ja, ich nutze selbst Internetpornografie. Immerhin sind, ich habe gerade eben gelesen, 60% der Männer tun es in Deutschland und ja, ich bin einer davon.
Ja, ich gucke meistens live Webcam-Porno.
Ich gucke meistens langweilige Sachen auf YouPorn oder auf irgendwelchen einfach zugänglichen Kanälen.
Alles Mögliche, alles durcheinander.
Ehrlich gesagt gucke ich relativ selten Pornos, deswegen gucke ich auch online keine Pornos, sondern eher im Kino.
Nein.
Ja, na klar, weil es kostenlos ist. Ich stehe auf Amateurporn, wo es Paaren wirklich echt sind und das Leidenschaft kann man sehen.
Der Reiz des Voyeurismus durch die Live-Webcams kann man natürlich nicht durch eine klassische Mediathek herstellen.
Der Zugang über Internet ist nun mal der einfachste und auch der anonymste.
Beim Internet ist natürlich der ganz klare Vorteil, dass man, also man kann es von zu Hause aus machen. Man muss einfach weniger Zeit investieren, um das zu bekommen, was man möchte.
Ich glaube, die DVD ist durch einfach.
Also ich kann alles, was existiert, durchsuchen in Sekunden. Das kann kein Laden.
Das heißt, man kann gezielt mit einzelnen Stichwörtern nach seinen eigenen Fetischen suchen und dadurch seine eigenen Fetische auch besser kennenlernen.
Es geht halt schneller. Die Qualität ist halt manchmal nicht so gut, aber in so einem Moment ist es dann vielleicht auch nicht so wichtig.
Internetpornografie hat die Pornowelt verändert, weil jetzt Pornografie mehr demokratisch geworden ist.
Internetporno als Demokratisierer, aber auch mit handfesten Vorteilen für die User. Kostenlos, ohne Aufwand verfügbar, manchmal vielleicht schrottig, aber easy to get. Von Paulita Pappel, die das Pornfilmfestival mitorganisiert, wollte ich wissen, ob sie das nicht als Konkurrenz empfindet, als Konkurrenz zum Film.
Es sind zwei völlig verschiedene Sachen und das eine schließt das andere nicht aus. Also das Pornfilmfestival ist wirklich eine Plattform, wo viele Menschen sich treffen und eben auch in einem Safe Space die Möglichkeit haben, sehr offen über Sex und über alle Themen rund um Sexualität zu reden und um eben diese kollektive Erfahrung im Kino Pornos zusammen zu gucken, zu erleben. Was völlig was anderes wie zu Hause, aber wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Wir verbreiten auch Filme, die sonst auch nicht so einfach zugänglich sind, eben im Internet und vor allem auch nicht kostenlos. Und wir bieten auch die Möglichkeit an, mit den Filmemacherinnen, mit den Performern auch zu reden. was du natürlich im Internet auch nicht kannst. Also das ist wirklich ein Begegnungsort im Festival.
Jetzt wurde ja die Sexcam angesprochen in der Umfrage. Paulita, erklär mal bitte Sexcam. Also was hat uns der junge Mann da gerade erzählt?
Muss ich das erklären? Das wissen doch alle, oder?
Ich wusste das Original nicht.
Ah, okay, alles klar, sorry. nichts voraussetzen. Sexcam sind Live-Sessions, die man von zu Hause oder wo auch immer der Mensch, die Darsteller oder die Darstellerin oder Darsteller das macht, mit einer Webcam sich sitzt vor dem Computer und dann der Kunde oder die Kundin guckt sich das an und muss halt zahlen. Und es gibt verschiedene Formate natürlich, wie man zahlen kann, pro Minute oder pro Session oder wie auch immer. Und es wird einfach eine Live-Performance für den Zuschauer oder die Zuschauerin gemacht.
Was mir ja erst klar wurde, als ich mich da eingelesen habe, und in der Tat gibt es da wunderschöne Reportagen zu, in der FAS zum Beispiel, tatsächlich wird die Kamera auf ein Dildo montiert und der Kunde zahlt, ohne Witz.
Das ist eine Nische. Du hast
ja, okay, ich dachte, wir reden über die
Wenn du darauf stehst, ist auch okay.
Und der Kunde zahlt dafür, dass er den Dildo quasi steuert, wo ich mich dann gefragt habe, ja, wer fickt denn dann die Maschine?
Ich glaube, es gibt einfach alles Mögliche. Die Leute werden sehr einfallsreich mit solchen Sachen, überhaupt in der Sexindustrie. Also du bist begrenzt, weil du hast einfach diese Kamera, aber du kannst natürlich alles rumherum faken und tun. Es kann total viel Spaß machen. Und da lassen sich Leute echt alles Mögliche einfallen. Ich weiß, mit dem Dildo ist eine Option, wenn man wirklich so einen sehr direkten Kontakt erzeugen will, dass man so durch den Screen hindurch der andere eine Kontrolle auf dem Körper hat. Aber die übliche Cams, die ist eine Performance drin. Und dann sieht man sich aus und dann masturbiert man oder wie auch immer. Klar, da kommen natürlich auch Fragen von irgendwelchen Menschen. Und wenn man Bock drauf hat, die zu machen, dann kann man die machen. Und wenn nicht, dann eben nicht.
Sind das Angebote, die ihr auch checkt oder zu denen ihr Rückmeldungen bekommt, Daniel? Oder ist das zu experimentell oder zu nischig?
Es kommt natürlich relativ selten, weil natürlich, wenn es zu sehr Nische ist, werden relativ wenig Leute darauf aufmerksam und dann gibt es nicht die Beschwerden bei den Institutionen des Jugendschutzes, den diversen. Also so ist es, das ist der Gang. Aber wir sind eigentlich in der Prüfpraxis relativ nah an neuen technischen Entwicklungen, weil eben die landen dann doch mal irgendwo, wo sich jemand dran stört. Und sobald so eine Beschwerde eben rausgegangen ist, muss der auch nachgegangen werden.
Also dir waren das jetzt keine böhmischen Dörfer, was ich gerade erzählt habe?
Das war ein böhmisches Dorf für mich. Also natürlich Live-Cams und so weiter ist ja, glaube ich, also wenn mich nicht alles täuscht, mit den, ich würde sagen, um 2000 quasi mit den etwas schnelleren Verbindungen schon eines der ersten Zugänge schon gewesen. So. Die Kategorie ist uralt, Hidden Cam.
Man sagt auch in der Technikszene, dass letztendlich Webcams oder Webstreaming-Video das Medium gewesen sind, was eigentlich überhaupt vor YouTube überhaupt mit bewegtem Video im Netz angefangen hat. Also in den 90er Jahren schon. Real Video, kann man sich vielleicht noch daran erinnern, das waren diese Briefmarken, großen kleinen Fensterchen. Also letztendlich war die Porno und vor allem die Webcam-Porno-Industrie, das waren diejenigen, die sozusagen diese Technik hoffähig gemacht haben und auch diese Technik forciert haben. Und dann erst wurde Webvideo und Streaming in mainstreamigeren Bereichen.
Und würdest du sagen, es stimmt, was wir eben gehört haben, dass Porno oder pornografische Inhalte dadurch demokratischer werden, demokratisiert werden?
Also das ist ja der Medienwandel ganz allgemein, dass wir Medienmacher natürlich immer jahrelang sehr arrogant gewesen sind, weil wir immer gedacht haben, wir wissen, was wir den Leuten geben sollen. Und jetzt nehmen die Leute sich auf einmal das, was sie haben wollen und wir regen uns dann darüber auf, dass sowas wie Heftig, CO und Buzzfeed und so, dass das viel erfolgreicher ist als unsere schönen alten Medien. Und so ist das mit Porno, glaube ich, auch, dass die Mainstream-Industrie da eigentlich immer das Gleiche gemacht hat. Ich glaube, die Porno-Industrie, war die so inhaltlich kreativ? Ja.
Aber nochmal diese Frage der Demokratisierung. Ich habe in so einer Reportage gelesen, so eine Frau, die sich oder ihre Dienstleistung per Webcam anbietet, hat 150 User am Tag. So richtig schön stelle ich mir das nicht vor. Man könnte natürlich auch argumentieren, die hat ihren Safe Space, weil die geht in ihren Büroraum und entscheidet alles selber. Aber dennoch die Frage, würdest du sagen, ja, das ermächtigt die, das macht die selbstbestimmter?
Ich kenne sie persönlich nicht, also kann ich das irgendwie nicht beantworten, aber ich kann es mir gut vorstellen. Wenn sie 150 User am Tag hat, dann verdient sie wahrscheinlich gut und dann wird sie es wohl gut haben, denke ich.
In der Reportage, die ich las, verdient so eine Frau 2000 Euro brutto im Monat, also finde ich jetzt auch nicht umwerfend.
Ja, aber was verdient man dann irgendwie? Es gibt andere Jobs, wo man viel weniger verdient, ne? Und wenn sie das... Nee, aber jetzt ernst. So, und ich weiß nicht, wie viele Stunden sie am Tag arbeitet. Das müsste man auch nochmal klären. Und wie,
wäre es für dich denkbar, dich in so einer Weise zu inszenieren oder inszenieren zu
lassen? Ich habe Webcam gemacht, ja.
Ja, okay, dann kannst du ja berichten.
Ja, ne, super. Ich liebe das. Also ich ist total... Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch. Ich war mir ja nicht so sicher. Ich war in ein paar Orte, wo man so einen Typen irgendwie in den Laden geschmissen hat und hatte also die Mädels da rumstehen am Tisch. Und das war alles so ein bisschen nicht so toll. Und dann fand ich das irgendwie nicht so spannend für mich. Also habe ich mich da erstmal dagegen entschieden. Es wurde auch nicht so gut bezahlt. Und dann natürlich, es ist immer eine Privilegienfrage. Wenn ich mir aussuchen kann, bei wem und wo und wie ich das mache, dann fällt ich mir natürlich das Beste raus und das ist toll. Wie jede andere Industrie und Job auch aus. Wenn ich mir das aussuchen kann, mit wem ich arbeite, dann ist das super. Und meine Erfahrung ist total spannend. Die Kunden sind super liebevoll. Also es ist so eine Lobstunde, wo die alle sagen, wie toll ich aussehe und wie schön ich bin. Und meine Augen und meine Ähnlichkeit. Ich denke so, ja, danke, thank you. Es macht total viel Spaß. Irgendwie, ich habe sehr viel gelernt über irgendwie, ne, Virtual Sex. Ich fand das früher... Ich konnte es nicht so ganz verstehen und dadurch habe ich das besser verstanden und es ist total spannend, weil man hat wirklich echt so einen krassen Safe Space. Man kann immer abbrechen, wenn man möchte. Man hat wirklich die absolute Kontrolle, ne? Und das hat auch in meinem Privatleben auch dazu geführt, dass ich besseren irgendwie Fernsex haben kann, auch mit meinen Lovers, die nicht in Berlin wohnen.
Aber hat man da eigentlich überhaupt das Gefühl, dass man sich öffentlich ausstellt, oder hat man das, ich meine, ja, man liegt da ja in seinem eigenen Schlafzimmer, und also da ist ja nur die Kamera und nicht
wie ich das mache, genau, ich glaube, es gibt verschiedene Modelle, ich kenne mich jetzt nicht super gut aus, das ist jetzt nicht mein Hauptdings, aber so wie ich das mache, ich sehe die Kunden natürlich nicht, ich sehe nur, wer angeloggt ist und so den Namen, die natürlich Nicknames sind. Man muss natürlich exhibitionistisch veranlagt sein, ne, um sowas zu mögen. Wenn man eher nicht so exhibitionistisch veranlagt ist, dann sollte man es wahrscheinlich eher nicht machen, weil dann macht es wahrscheinlich keinen Spaß, aber wenn man eh irgendwie sich gerne, ne, darstellt und so. Doch, klar, es ist halt eine Show, ne? Es ist eine Performance, es ist, ja.
Aber willst du das auch machen, wenn diese, also sagen wir mal, 150 Leute gucken gleichzeitig zu, wenn die wirklich da, also wenn man selber auf einer Bühne wäre und die Leute würden da auf der Tribüne sitzen, das stelle ich mir wesentlich krasser vor, oder?
Wenn ich die sehen würde, ja, auf der Bühne.
Wäre das krasser?
Wäre es krasser.
Oder macht es einen Unterschied überhaupt?
Ja, bestimmt macht es einen Unterschied, natürlich. Aber es sind zwei verschiedene Sachen. Ne? Ich meine, Live-Performance im Club oder so. Klar, es sind zwei verschiedene Erfahrungen. Ich glaube, das Gute ist, wenn eine Live-Performance, wenn man die Menschen sieht, dann kriegt man ja ein Feedback. Ne? Ich höre zum Beispiel jetzt im Raum, ob die lacht oder irgendwie komisch guckt oder so und so fort. Und dann kann ich natürlich eine bessere Performance liefern, weil ich euch ja spüre und, ne, es entsteht halt eine Dynamik zwischen uns. Wenn ich nur vor der Kamera sitze, dann lese ich nur, was die Leute irgendwie eintippen. Und dann ist man manchmal eher verunsichert. Also wenn ich ein Publikum habe, habe ich einen direkteren Kontakt und kann, ne, besser darauf reagieren. Und es ist mehr organisch.
Sagt die Pornodarstellerin Paulita Pappel.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
An dieser Stelle haben wir die Runde fürs Publikum geöffnet und die Fragen kamen zahlreich. Der erste Zuhörer merkte an, dass zwielichtige Zeitgenossen mitunter Online-Porno-Dienstleistungen in Rechnung stellen, die der vermeintliche Kunde aber gar nicht geordert hat. Was aber vielleicht weniger mit Pornografie zu tun hat als mit Kriminalität. Aber trotzdem, die Runde hatte Anmerkungen dazu. Paulita macht den Auftakt.
Ich kann dazu sagen, dass auf jeden Fall, ne, bei den Sachen, wo ich arbeite, zum Beispiel bei erstis.com, ist es super transparent, es ist ganz klar, man kann mittlerweile auch mit PayPal, glaube ich, sogar zahlen, aber wir sind dabei, das zu schaffen. Ich glaube, was du gerade ansprichst, diese solche Fälle oder was auch immer, hat mit Porno nichts zu tun.
Hat im Grunde nichts mit Porno zu tun, sondern mit kriminellen Geschäften, genau, im Netz.
Ja. Und da ist ja klar, dass man das mit Porno macht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sich beschweren, geringer ist, weil es ihnen unangenehm ist und weil sie möglichst das unterm Radar und womöglich noch irgendwie Briefverkehr irgendwie was zugeben oder so. Und deswegen nutzen diese Internetkriminellen gerne solche Pornogeschichten. Aber das hat mit der Pornoindustrie nichts zu tun.
Ja, ich wollte auch noch was zu sagen, weil diese Pornoportale als solchen, das dürfen wir auch nicht vergessen, die haben ja nicht spezielles Zeug, sondern im Prinzip das, was sie sich ohne Rechte auch irgendwo anders zusammengeklaut haben. Also auch Erstis findet man auf YouPorn und so weiter, kann man dann kostenlos haben. Ne?
Das heißt, da werden Inhalte abgesaugt von Leuten, die dafür nicht bezahlt haben, die sich denken, bis die erstmal geklagt haben und das checken, habe ich schon damit ganz gut was verdient?
Ja, also diese großen Portale, die wir immer so ein bisschen kritisch sehen und wo dann eben auch merkwürdige Sachen dann passieren können im Hintergrund, die bedienen sich ja aus dem, was es gibt und gab. So, ne? Mhm, ja. Und die bedienen sich aus allen, die kommerziell aktiv sind, die quasi das tatsächlich vielleicht auch amateurmäßig quasi ohne kommerzielle Gründe reinbringen und saugen das da ab und stellen das bei sich rein. Das ist ja ein ganz normales Phänomen. Das ist genau wie im Musiksektor es sowas gibt.
Sagt Dr. Daniel Hajok, der als Gutachter für die freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter arbeitet und der insofern vielfach mit strafrechtsrelevanten Darstellungen und Bezahlmodellen zu tun hat. Er arbeitet auch für die Arbeitsgemeinschaft Kindheit, Jugend und neue Medien und in dieser Funktion ging die Frage an ihn, ob und wie Pornokonsum Kinder und Jugendliche prägt, also ob sie die Rollenbilder aus dem massenhaft verfügbaren Mainstream-Porn übernehmen.
Ja, also das ist sehr spannend. Wir haben über diese Entrüstungsdiskurse, ich muss ein bisschen ausholen, über diese Entrüstungsdiskurse Mitte, Ende der 2000er Jahre, also Generation Porno auf Arte und Willenwebers Artikel in der großen deutschen Zeitschrift und so weiter und so fort, haben wir natürlich eine große Aufmerksamkeit gekriegt. Und das Schöne daran ist, dass wir den Pornokonsum von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Tat erforscht haben, was sehr interessant ist. Und was
ihr habt den erforscht?
Nee, in Deutschland. Also eine sehr frühe ist von Altstädter zum Beispiel so eine Untersuchung, die 2006, glaube ich, schon gemacht worden ist oder spätestens 2009 auf alle Fälle, wo man Jugendliche befragt hat zu ihrem Pornokonsum. Und das gibt es dann natürlich eben auch im europäischen Markt. Wir wissen heute, dass Pornografie insbesondere bei männlichen Heranwachsenden veralltäglicht ist. Also das ist ein Begriff, der so 1980 von der Ertel-Studie bezogen auf die Erwachsenen formuliert worden ist. Wir wissen, dass das Einstiegsalter eben bei 12 Jahren liegt. Also in Deutschland konsumieren oder nutzen das sind mit Abstand meisten männlichen Heranwachsenden Pornos. So, da muss man sich schon fragen, was kann das machen? Wohlgemerkt die männlichen Heranwachsenden. Und wir wissen, dass die weiblichen da eher zurückhaltender sind. Die Befundlage ist dann so ein bisschen schwieriger. Wir haben eine interessante, finde ich, die klassische saubere Studie ist eine von Stuhlhofer, die in Kroatien gemacht worden ist, wo man junge Erwachsene erst zu ihrem Sexualverhalten befragt hat, die in Beziehung gelebt haben und dann erst hinten raus mal geschaut hat, was hatten die in der Jugend, in der eigenen Jugend für einen Pornokonsum. Und da hat man keine signifikanten Zusammenhänge festgestellt zwischen einem hohen Pornokonsum und bestimmten sexuellen Praktiken, bestimmten Bildern von Frauen und so weiter und so fort. Also hier stellt sich immer die Henne- und Ei-Frage. Ne? Also gehe ich mit bestimmten Präferenzen in bestimmte Pornos rein, wo es richtig zur Sache geht, oder machen die das mit mir so?
Wobei es ja vermutlich so ist, dass du mit 12 oder 13 noch nicht so eine Präferenzen hast, sondern mehr oder minder zufällig oder durch deine Peer Group oder so bestimmte Inhalte gezeigt bekommst.
Nee. Fragen haben sie. Die gehen mit Fragen in Pornos rein und kommen mit noch mehr Fragen wieder raus, weil die Eltern, von denen wollen sie das nicht beantwortet haben, das ist schambehaftet. Die Lehrer sind da auch die denkbar schlechteste Adresse und die Sexualpädagogen werden ja nicht, die gehen ja nicht systematisch in jede Schule ran und reden auch über Porno und was es sonst noch so für Fragen gibt. Also neben dem Informationsbedürfnis und der Masturbation, also das sind die beiden Hauptmotive für männliche Heranwachsende, hingegen die weiblichen Heranwachsenden, wie ich vorhin schon sagte, in der Tat auch Masturbation, ganz wichtiges Moment, aber eben auch wissen, was die Kerle anmacht. So. Und das natürlich dann auf der individuellen Ebene so Druck, ich habe es mal immer so genannt, Druck aufgebaut wird. Also bei den Männlichen ist es eher so größer, schneller, weiter. Also die stehen vorm Spiegel und stellen fest, das, was sie da sehen, sehen sie da im Spiegel nicht. Es ist bei den Mädels so, wo ich sage, das kann man eigentlich alles sehr so generell gezeichnet. Das gibt es natürlich auch immer mit vielen Facetten. Aber man muss sich nur reinversetzen, wenn ein junges Mädchen oder ein junger Erwachsener in einer Beziehung ist, seit 2 Jahren unendlich verliebt und findet auf dem Rechner vom Partner eine supergeile Pornosammlung, wo alle Darstellerinnen völlig anders aussehen als sie selbst. So, ne? Also ne? Da muss man sich reinversetzen und dann weiß man eben, was es eben auch für einen Druck auf weibliche Heranwachsende oder junge Erwachsene eben auch aufbauen kann. Werde ich ihm nicht mehr gerecht? Will er eigentlich, mag er ganz andere Dinge und solche Sachen? Und wenn man das Wirkung nennen will, dann soll man es tun. Wir sind ein bisschen vorsichtiger. Wir sagen, das sind so spezifische Umgangsweisen. Da baut sich was auf. Und das
jetzt. Und wie baut ihr? Ihr beratet ja auch. Wie baut ihr dann auch wieder was ab?
Na, stark machen.
Ne? Also wo setzt ihr an? Du hast gesagt, die Eltern sind jetzt irgendwie nicht so.
Klassisches sozial- oder sexualpädagogisches Motiv ist ja in einer nicht moralisierenden Atmosphäre, also ohne den Zeigefinger, die Menschen stark machen für das und dass alles in Ordnung ist, was sie selbst wollen, was ihnen Spaß macht und was die Rechte und Pflichten oder die Rechte anderer Menschen nicht verletzt.
Aber das, was du gerade beschrieben hast, klingt ja nach einem Konflikt und so habe ich es auch, glaube ich, in Studien von euch gelesen. Für die Jungs ist das in weiten Teilen, also wir reden jetzt hier pauschalierend, total okay und auch Darstellungen von sehr dominanter Sexualität, männlicher Sexualität völlig okay. Und es wird dann halt wohl häufiger an die Freundin rangetragen. Ich will das auch so, du sollst auch, was weiß ich, Analverkehr oder irgendwelche Techniken, Praktiken, die Optik und so weiter wird dann schon auch an die Mädchen rangetragen. Und da ist es natürlich schwierig. Die haben vielleicht eine funktionierende Beziehung, aber das Mädchen will das nicht. Und wo, in welche Richtung beratet ihr dann? Wen beratet ihr?
Eigentlich läuft die sexualpädagogische Arbeit, ich bin jetzt kein Sexualpädagoge, aber ich arbeite mit denen zusammen, aber ich weiß eben, dass die sexualpädagogische Arbeit im Übrigen über Pro Familia auch ein Stück weit aus dem Feminismus entstanden, eine geschlechtersensible Arbeit ist, wo man erstmal mit Mädchen- und Jungengruppen arbeitet. Also man macht die Geschlechter sozusagen stark für ihre eigenen Interessen. Und das sind natürlich ganz wichtige Momente, die eigentlich auch ganz gut funktionieren. Also das ist, sie werden auch ernst genommen mit ihren Problemen und haben da auch einen Austausch. Und wer irgendwann in seinem Leben schon mal beim Sexualpädagogen oder Sexualpädagogin war, der weiß, was es für tolle Menschen sind, wie normal die über irgendwie schambehaftete Themen reden können und einen auch wirklich mit den eigenen Gedanken und Gefühlen dazu nach vorne bringen können. Also das funktioniert eigentlich ganz gut.
Ich würde noch was sagen. Ich habe zwei Sachen problematisch, worüber wir gerade reden. A, wir reden nur von Heterosexualität.
Ja.
Und ne, das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt sehr viele andere Menschen, die nicht kompulsiv heterosexuell sind. Mhm. Und zweitens, ich fand, wo du gesagt hast, dass die jungen Heranwachsende einfach sehr viele Fragen haben und dass deswegen das größte Problem der Gesellschaft ist, dass diese Fragen eben nicht angemessen beantwortet werden. Allerdings hast du vorher zu mir auch was anderes gesagt, was ich unfassbar interessant fand, und zwar, dass die Sexualneigungen irgendwie eine sehr frühzeitige, eher kindliche Prägung entstammen, die sich dann im Adoleszenz oder wie auch immer, ich kann es natürlich nicht so schön sagen, Jesus gerade gesagt, das akademisch, und ich finde, die dritte Sache ist, dass wir gerade was vermischen, und zwar, ne, dass Sexismus in der Gesellschaft gibt und dass Männer überhaupt, also diese ganze Gesellschaft, in der wir wohnen, patriarchal ist und dass Sexismus existiert, ist natürlich eine Tatsache, und das ist egal, ob wir über Pornografie reden, über Sexualverhalten von Heteros oder von irgendjemand und so weiter und so fort, und ich finde, aber das muss man differenziert betrachten, das kann man nicht so pauschalisieren, also wir gerade natürlich pauschalisieren wir, aber das können wir in einem Fall nicht.
Genau, dein Arbeitsauftrag, Daniel, jetzt das nochmal zu erklären.
Das wiederum ist nicht Sexualpädagogik, sondern Sexualwissenschaft. Also es gibt wenig Konsense sozusagen, also kaum ein konsensuales Verständnis von Entwicklung. Nur das ist Konsens bei den Sexualwissenschaftlern, dass sich die sexuellen Skripte, also meine Vorlagen, meine Love Maps, ne, so was, wo auch meine sexuellen Präferenzen eingeschrieben sind, quasi sich schon im Vorpunkt pubertären Alter, also in Kindheit herausbilden, und zwar im nicht sexualisierten Bereich, also wie geht Papa mit Mama um, solche Dinge, und dass die als relativ, nicht in Stein gemeißelt, aber als relativ fest gelten gegenüber nur medialen Einflüssen. Wenn andere Dinge noch mit dazukommen, das soziale Umfeld, eine fehlende Kompetenz, ja, wenn ich weiß, wie ein Porno gemacht wird, ja, und weiß, wie viel Sperma da in aller Regel rauskommt und wie oft und ne, so, dann kann ich ja die Darstellung ganz anders einordnen und so weiter, und das in diesen Bedingungszusammenhängen dann natürlich dann schon nur Angsten verändert werden können. Es können natürlich auch sexuelle Präferenzen, sage ich mal, mit verändert werden. Aber in aller Regel, wenn man auf diese Wirkungsdiskussion sich einlassen will, ist es eigentlich immer die Ebene der Emotion, ne? Dass Männer und Frauen unter Druck, die Ebene der Einstellung, also dass ich denke, bei Nachbars geht es genauso zu, und sehr viel seltener die Ebene des Handelns, ja, oder damals also, hat man noch Verhalten gesagt.
Ich will sagen, das ist unter Umständen, wenn ich als Adoleszente in Kontakt komme mit den entsprechenden Angeboten, schon so halbwegs auf einem Fundament.
Ja, genau.
Erkenntnisse aus der Forschung von Daniel Hajok. Die nächste Zuschauerfrage ging an Jan Keno Jansen von der Zeitschrift CT. Der aktuelle Porno-Content, meinte der Zuschauer, setze ja sehr auf die visuellen Reize. Was könnte denn da in der Zukunft noch nachkommen? Oder anders gefragt, wann folgt auf Look auch viel? Jan Keno Jansen.
Also wir sind ja jetzt bei dieser Virtual Reality Technik, sind wir jetzt so wie in den 70er Jahren die ersten Pong oder so, die ersten Computerspiele. Also wir sind da sehr, sehr früh. Was jetzt halt schon geht, sind ja einmal computergenerierte, zeichentrickartige Pornografie, die aber auch noch sehr krude ist und sagen wir mal für Fans. Und also was ich hier jetzt auf dieser Brille dabei habe, diese echten gefilmten Sachen sind halt einfach 3D-180-Grad-Videos,
wo ein Mann oder eine Frau so einen Kamerahelm aufhat und ein Darsteller macht dann mit mir was und ich kann an mir runtergucken und habe diesen Körper. Also das
ja, also ich hatte die vorhin auf und hatte so einen Schwanz.
Genau, genau. Und ich habe Riesenbrüste gehabt. Ja. Also war auch interessant. Oder, ja, oder man kann als heterosexueller Mensch mal homosexuellen Sex aus Ich-Perspektive erleben. Also das finde ich halt einfach ziemlich aufregend, interessant. Also aus so einer gesellschaftlichen Position, nicht nur aus so einer Konsumentenposition. Aber ich finde auf jeden Fall, dass das den Modus des Pornokonsums mit diesen Brillen wirklich verändert. Wenn man Pornos guckt, dann guckt man meistens irgendwie in so einen Kasten rein und ist außen vor. Also man ist so voyeuristisch so ein bisschen unterwegs. Ist man wie, guckt so zwei...
Ja, okay, ist das nicht das Prinzip? Voyeuristisch?
Keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt nicht, ist Porno irgendwie definiert, dass das so und so sein muss? Weiß ich nicht.
Mit rein in die Handlung ist ja dann die Entwicklung. Ne?
Genau, und hier ist es jetzt so, da bin ich dabei. Also das ist ein ganz anderes Gefühl. Also vielen Leuten, denen ich diese Brille aufgesetzt habe, die haben relativ frühzeitig sich die Brille schlagartig abgerissen, weil das einfach zu intim gewesen ist. Also da ist noch gar nichts Schlimmes passiert, sondern da war einfach nur eine Frau, die mir als Zuschauer sehr nahe gekommen ist und mir so ins Ohr geflüstert hat, und das ist einfach meine Komfortzone ist einfach durch diesen, ich weiß eigentlich, mein Kopf weiß, das ist nicht echt, das ist einfach nur ein Handy-Display, wo ich drauf gucke, aber mein Unterbewusstsein sagt, da kommt mir jemand, den ich nicht kenne, sehr viel zu nahe und es ist unangenehm. Deswegen ist dieses ganze Ding, finde ich sehr interessant, weil das anders ist als Porno.
Aber deine Frage
genau,
zielt ja auf quasi Look und Feel.
Darauf wollte ich ja hinaus. Also das ist jetzt sozusagen so der Anfang und jetzt geht es los. Genau, man kann nichts fühlen und man kann nichts anfassen, sondern man kann nur gucken. Aber es gibt halt jetzt Geräte, Teledildonik oder Masturbationshardware, wie auch immer man das nennen will, gibt es primäre Geschlechtsorgane von Frauen als auch von Männern. Und das tut man dann da auf in sein primäres Geschlechtsorgan und das ist dann synchronisiert mit der VR und was da in dem Film passiert, wird dann sozusagen da nachgebildet. Das heißt, also wird zumindest versucht. Also ich selber habe das leider noch nicht ausprobiert, weil ja, die schade. Wollten mir noch keine Testgeräte schicken, die Firma. Nee, also sie hatten
aber ich denke nicht ohne Grund. Denn
nee, weil es noch nicht gut ist.
Ja, ich habe mich dann nämlich ein bisschen umgeguckt. Auf Amazon zum Beispiel gibt es so ein Set, das ziemlich gehypt wurde. Mhm. Ich glaube, für $370 kannst du das kommen lassen. Es gibt genau drei Rezensionen dazu und alle sind unterirdisch.
Richtig. Mhm.
Und irgendwo habe ich gelesen, also zieh dir 12 Kondome übereinander und dann ist es immer noch nicht so schlecht wie mit diesem Masturbator. Also
angeblich merkt man nicht genug. Und diese Firma, ich war mit denen in Kontakt, und die haben gesagt, wir schicken dir gerne ein Testgerät, aber wir brauchen noch, wir sind im Moment mit der Version nicht so zufrieden. Also sie wissen selber, dass es noch nicht so gut ist. Aber ich glaube, das ist noch nur eine Frage der Zeit. Und ich glaube, wohin das steuern wird, ist, dass wir wirklich Sachen haben, die wir, wenn wir so eine Brille aufhaben, zumindest visuell nicht mehr von der Realität unterscheiden können. Das ist nur eine Frage der Zeit, das ist ganz klar. Und es wird definitiv auch ganze Anzüge geben, die mir... Also die nicht nur meine primären Geschlechtsorgane bearbeiten, sondern auch Berührungen am ganzen Körper simulieren können. Da bin ich mir ganz sicher, dass das alles schon in
wird,
der...
Wird auch schon dran gearbeitet, die sozusagen Long-Distance-Sex ganz anders möglich machen, aber ich...
Geht natürlich beides. Ne? Also man kann sich einfach Pornos angucken, mit fremden Menschen da interagieren, aber man kann natürlich auch mit jemandem, den man...
Gelsenkirchen und Berlin zum Beispiel so eine Art Sex haben. Ich frage mich nur, ich weiß nicht, da ist natürlich sehr viel Wertung meinerseits drin, aber wenn ich mir das alles vorstelle, es gibt ja auch eine App für die Apple Watch, die sozusagen die Erregung, ich sage jetzt mal in meinem Fall meines Gatten, auf mich überträgt, auf mein iPhone und ich sehe, wie heiß der ist an den Vibrationsbewegungen des iPhones.
Score.
Da frage ich mich, wie upturned ist das? Also irgendeinen Anzug anziehen und Uhr und Handy verbinden, das ist not my definition of a boomastic sexual intercourse.
Ja, ich würde dir da recht geben. Also ich muss das machen, das ist mein Job. Also ich finde das auch sehr komisch, aber es kann sein, dass es irgendwann einfacher geht. Und ich meine, die so eine Brille aufsetzen, kann man machen. Und ich glaube, der heilige Gral ist tatsächlich, wenn es losgeht, dass man wirklich mit den Händen interagieren kann. Das heißt, dass ich auch wirklich taktiles Feedback habe, dass ich also was Virtuelles anfassen kann.
Ja, halt immer noch ein paar Sinne wie schmecken, riechen.
Ja, ach, das ist nicht so wichtig. Nein, noch okay. Klar, natürlich.
Vielleicht habt ihr
aber das sind natürlich die am schwierigsten zu simulierenden Sinne.
Und möchte man irgendwie dann in diese Apparatur sich reinschrauben, wo die bedient werden? Ich weiß es nicht. Aber Paulita, du hattest wolltest, glaube ich, noch in dem Zusammenhang was sagen.
Nee, ich wollte nur kurz sagen, ich glaube nicht, dass das sich durchsetzen wird. Ich glaube, so wie das 3D-Kino gerade sich auch nicht durchsetzt. Aber es ist nur meine Meinung.
Weil? Dann würde uns natürlich die Begründung interessieren.
Nee, weiß ich nicht. Es ist wirklich nur ein Bauchgefühl.
Meint Paulita Pappel. Die nächste Zuschauerin hatte zwei Fragen an unsere Gäste. Zum einen fragte sie, ob nicht der Mainstream-Porno doch einfach zu dominant und zu prägend für unsere gesamte Gesellschaft sei. Und zudem wird echte Zweisamkeit mit allen Problemen, die es da auch gibt, nicht durch Porno gekillt? Paulita, die Performerin und Regisseurin, antwortet zuerst auf die Frage nach Huhn und Ei, also prägt Porno die Gesellschaft oder andersrum?
Ich würde sehr gerne sagen, dass auf jeden Fall beeinflusst die Gesellschaft das Porno. Also, die Sexindustrie ist einfach sexistisch, weil die Gesellschaft sexistisch ist. Genauso wie alle anderen, die Musikbranche, die Filmbranche, die Textilbranche und alle anderen Industrien auch sexistisch sind. Das hat einfach mit Porno nichts zu tun. Genau, und dann zur Frage, ich glaube, ich verstehe gar nicht den Zusammenhang, den du herstellst zwischen Pornos gucken und mit meinem Partner irgendwie ein Problem aushandeln. Das hat überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, eine selbstbestimmte Sexualität ist wichtig, egal ob es Pornos oder nicht Pornos beinhaltet. Ne? Eine richtige Erziehung ist wichtig, richtige Antworten auf richtige Fragen. Das hängt dann am Ende vom Menschen ab. Und ich glaube vor allem, was schwierig ich finde bei deiner Frage ist, dass du zum Beispiel sagst, wenn ich einen Streit habe und dann will ich dich gar nicht Sex mit dir machen, dass du dich dann genügst mit dem Porno. Ich finde es gut, wenn ich meine Grenze setze, sage, ich möchte gerade mit dir nicht Sex haben, freue ich mich, wenn du selbstständig genug bist und dir das selbst besorgen kannst. Weil ich möchte nicht mich nach dem Streit noch um dich sexuell kümmern müssen. Deswegen finde ich das irgendwie, ich kann das überhaupt nicht verstehen, was du gerade irgendwie, ich finde es irgendwie sehr problematisch. Vielleicht habe ich dich auch nicht richtig verstanden.
Ich würde mal so ein bisschen provokant dagegen setzen. Medien waren ja, wenn überhaupt, dann nur technisch innovativ, aber nie inhaltlich. Also sie haben immer nur das repräsentiert, was es in der Gesellschaft gab. Das Zweite ist, und das ist jetzt wirklich auch ein bisschen provokant, dass natürlich solche neuen Techniken, die so ein bisschen mich autonomer machen, sage ich mal so, unabhängiger ein Stück weit. Ja, wir können das auch mal in andere Richtungen denken. Also wir reden viel über inklusive Pädagogik und sowas. Ne? Warum nicht sowas wie einen inklusiven Porno, wo quasi Menschen, die mit Benachteiligung im weitesten Sinne so die Möglichkeit haben, eine real sexähnliche Erfahrung zu sammeln. Ne? Ob das jetzt dann nur episodische Erlebnisse sind und keine ganzheitlichen Erfahrungen, sei mal dahingestellt. Aber das ist doch ein Potenzial. Also das kann ich mir schon vorstellen. Und in solchen Bereichen kann sich das vielleicht sogar durchsetzen.
Hast du noch eine Antwort auf Lager?
Rein persönlich finde ich das immer problematisch, wenn man Porno als Ersatzhandlung für echten Sex irgendwie sieht, sondern ich finde, das ist eine eigene Kategorie und eigentlich hat es nichts miteinander zu tun, weil ich glaube, es gibt keinen Menschen...
Okay, das müssen wir kurz mit der Fachkraft klären. Ja. Ist das so abwegig, Pornografie als Ersatz für die Abwesenheit von Sex zu sehen? Also mir leuchtet das sehr ein, muss ich sagen.
Nach meinem Kenntnisstand sind viele sehr wohl praktizierende Pärchen Pornokonsumenten und läuft sogar beides manchmal parallel, dass der Porno läuft und der Sex im Schlafzimmer, ne? Das ist mal so in altbackenen Worten.
Aber Pornografie als Ersatzhandlung gibt es nicht oder nur in geringem Umfang oder doch?
Naja, natürlich ist ganz Ersatzhandlung ja, dass es die Möglichkeit gibt, quasi sexuelle Erregung abzubauen. Das ist aber auch jede Masturbation. Ne? Und die tut man ja auch nicht. Also gut, wir haben mal Selbstbefleckung dazu gesagt und haben das stigmatisiert. Aber das ist ja, wenn man das so böse sehen will, auch eine Ersatzhandlung. Aber es ist ja andererseits nur Sexualität. Ne?
Genau.
Nur
in Anführungszeichen. Das sehe ich genauso. Und ich finde, was lustig, ich habe mich ja in vielen Foren, in so Nerd-Foren rumgetrieben, wo es darum ging. Und da habe ich von vielen Leuten gehört, die erzählt haben, als sie haben das Virtual Reality Porno mit ihrem Partner zusammen ausprobiert. Also das heißt, einer hatte die Brille auf und der andere hat dann so versucht zu wissen, was da gerade in dem passiert. Und hat das dann, das fand ich sehr interessant, dass das sowohl bei Frauen als auch bei Männern sehr interessant und aufregend empfunden worden ist, diese Sache.
Der Redakteur und Medienwissenschaftler Jan-Keno Jansen über konkrete Anwendungssituationen für Virtual-Reality-Brillen mit Porno-Content. Vorher hatten wir ja schon mal über die Vermischung von spielerischen Aspekten und Erlebniswelten gesprochen, unter dem Stichwort Experience, und das passt hier sicherlich auch. Die Brille kann zum Sexspielzeug werden.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Die nächste Zuhörerin wollte noch mehr über Femporn, also über feministische Pornografie, wissen. Gibt es da Übergänge zur Prostitution und wie wird Femporn überhaupt definiert? Paulita Pappel antwortet.
Es ist eine Selbstdefinition, deswegen ist es ganz unterschiedlich. Also alles Altporno, Postporno, Femporno, feministischer Porno und so weiter und so fort sind wirklich Selbstdefinitionsnamen. Und jeder Mensch, der sich ein Porno macht und sagt, das ist es jetzt, hat auch so ein bisschen eine andere Definition. Aber generell feministischer Porno oder Femporno könnte man schon sagen, es ist in der Regel eher nicht den männlichen Blick bedient, sondern eher einen breiteren Blick bedient, also nicht nur den männlichen, sondern für alle gedacht ist und es sich ausgrenzt, weil eben die Performer in der Regel auch nicht unbedingt eben diesen Skript haben, sondern ein bisschen freier die Sachen. Und was du meintest vorhin, authentischer, ich finde authentisch ein bisschen problematischer Begriff, weil alles, was vor der Kamera spielt, ist eine Performance, aber nichtsdestotrotz irgendwie versucht wird, den Performer so ein bisschen mehr frei zu lassen, was sie da machen und was sie da miteinander machen. Und eben in die Richtung, alles, was Spaß macht, ist gut und alle sollen glücklich sein am Set. Und viele, also wie gesagt, das ist wirklich eine sehr persönliche Sache, viele definieren sich dadurch, dass sie sagen, genau, nicht die typische männlich dominantere Verhalten, also nicht Spritzen in Gesicht, nicht brutal, weiß ich nicht was. Aber das ist wirklich sehr unterschiedlich. Andere sagen, nee, ich mache feministischer Kinky, BDSM, super Hardcore-Porn und das ist auch feministisch und ist auch Femporn. Also das Endprodukt ist unterschiedlich, der Gedanke dahinter, würde ich sagen, es ist... Ja, Vielfalt und Lust. Genau, ich sage eher ungern Prostitution, weil ich spreche lieber über Sexarbeit. Und für mich ist Sexarbeit im wahrsten Sinne jeglichen Beruf, der mit Sex und Sexualität zu tun hat. Genau, und in dem Sinne finde ich ja, genau, die Grenzen sind natürlich unterschiedlich. Für manche Leute ist es wichtig, auch diese Grenzen zu setzen, ist ja auch gut so. Und man muss es unterscheiden. Aber genau, wenn du nach dem legalen Status fragst, ich glaube, es ist so immer, wie mit allen Themen, die in der Gesellschaft tabuisiert sind und wo die Menschen oder die Arbeiterinnen oder Arbeiter auch stigmatisiert werden und diskriminiert werden. Es gibt immer so graue Zonen. Ne? Eigentlich gibt es ja ein neues Prostitutionsgesetz, der jetzt versuchen durchzubekommen, wo anscheinend alle Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen sich irgendwie einen komischen Ausweis holen sollen, damit sie bloß überall geoutet werden können und als solche irgendwie. Genau, es ist richtig schrecklich, darüber sollte man sich auch informieren, aber es ist heute vielleicht nicht unser Thema.
Stimmt.
Deswegen halte ich mich da kurz und sage genau unterschiedlich. Das macht jede und jeder Darsteller und Darstellerin für sich klärt das aus. Also es hängt auch davon ab, wie oft du das machst. Ne? Wenn du wirklich davon lebst und geoutet bist, dann solltest du auf jeden Fall sicher gehen, dass du deine Steuer zahlst, aber wie bei jedem anderen freiberuflichen Job ja auch.
Ein Zuhörer stellte da noch die Frage, ob die queeren, die emanzipatorischen Pornos denn wirklich so leicht im Netz aufzuspüren sind oder doch eher gut versteckt ganz weit hinten in den Trefferlisten zu den entsprechenden Suchanfragen. Nochmal Paulita.
Nee, ich glaube, manche Leute haben sich echt eine sehr viel Mühe gegeben mit dem Marketing. Also Leute wie Erika Lust, Petra Joy, Abby Winters und so weiter und so fort, die stehen, glaube ich, ganz hoch auf den Google Search. Und in den Staaten, wenn du Queer Porn googelst, kommst du bestimmt auf Courtney Trouble und Shandy's Who's Houston. Und es ist gar nicht so Nische, wie man denkt, und es wird größer und größer. Vielleicht das Problem ist, dass die Leute nicht danach suchen, nach feministischer Porno in Google. Aber wenn du danach suchst, dann kommst du ziemlich schnell auf die Namen. So viele gibt es leider auch wieder nicht. Und ich glaube aber, es ist ein Problem von der, ich will zwei Sachen sagen, es ist ein Problem von den Ressourcen, die man hat, um den Porn zu verbreiten, auf jeden Fall. Es ist nicht so, es kostet einfach sehr viel Geld, Marketing im Online zu machen. Das muss man alles zahlen. Das Social Marketing ist natürlich angesagt. Das muss man auch können, so. Und das ändert sich, aber ich hoffe, es wird mehr und mehr zugänglich sein und mehr verbreitet sein. Und zweitens, ich finde, das ganze Gespräch über Porn im Internet ist umsonst, ist auch problematisch, weil das stimmt de facto nicht. Und es gibt, klar, YouPorn und diese ganze Plattform sind umsonst, aber da findet man eben auch nicht alles. Und es ist nichts Schlimmes, für Porn zu zahlen. Du kannst, ihr könnt alle gerne für Porn zahlen und es ist super. Und sucht euch den Porn, den ihr gerne anguckt und zahlt mal irgendwann mal einfach mal 5 Euro oder was auch immer dafür. Und dann wird er halt unterstützen, dass der Porno, den ihr sehen möchtet, halt mehr gemacht wird.
Okay, es gab vorhin schon mal die Parallele zu den alten Medien. Das ist ja genau die Problematik, die jeder Verlag und so weiter auch kennt. Ja. Dass die Leute denken, ist im Netz, ist umsonst.
Ja.
Aber du würdest sagen, wenn ich bestimmte Sachen suche, dann finde ich die, ohne der totale Crack zu sein. Ich finde die
auf jeden Fall
so, wie ich suche.
Ja.
Daniel, du nix auch?
Ja, die genannten Pornoportale haben eigentlich alle zwischen 20 und 40 Kategorien. So, und da steckt schon ein bisschen was drin an sexuellen Vorlieben und Präferenzen. Und das ist ja das Schöne, was wir nicht vergessen dürfen. Es ist irrelevant aus Nutzersicht, ob es von der einen Kategorie nur ein Angebot gibt und von der anderen 10.000. Ne, wenn er sich dieses eine anguckt und das immer mehrere tun, dann ist es gar nicht die Nische. Ne? Es ist angebotsseitig eine Nische, aber muss in der Nutzung keine Nische bleiben. Und das ist ja das Spannende am Internet. Das war vorher anders. Ne? Also hat man irgendwie, erst kamen ja die Magazine aus Dänemark und Schweden bei uns rüber geschwappt, weil die ja halt die Pornoparagraphen ein bisschen früher liberalisiert haben. Und dann waren es die Schmalfilme, die Dia-Serien und die Videokassette, wo kurz zu erinnern, Erinnerung, 2/5 aller lieferbaren Titel im Videomarkt waren pornografisch. Ja? Also das ist ein höherer Anteil als im Internet. Im Internet redet man von 1/3 des Datentransfers pornografisch. Und ne, das ist ausgesteuert worden mit Angebot. So. Und da steht es aber drin und man holt sich's runter. Und da reicht ein quasi eben auch drastisches Angebot dann, dass es sich weiter verbreitet.
Paulita hat gerade gesagt, finde ich gut, was du sagst, dass man das auch mal kaufen soll und nicht immer nur die günstigen Sachen. Aber mich würde jetzt mal interessieren, wie soll man eigentlich erkennen, wie soll ich sagen, also wenn ich mir X-Hamster oder YouTube oder YouPorn so angucke, dann sind da viele Sachen dabei, die, sagen wir mal, fragwürdig sind, wo man nicht weiß, ob das alles in so netten Umständen gedreht worden ist. Und die Sachen, die man irgendwie unterstützen will, sollten ja schon, wir haben gerade schon im Vorfeld geredet, hast du Fairtrade oder Fairporn. Gibt es da irgendwie ein Gütesiegel oder gibt es da irgendwo was, eine Möglichkeit, woran ich erkennen kann, ob die Leute fair bezahlt werden, ob das alles, weißt du, was ich meine?
Na gut, ja, es gibt zwei Optionen. Ich meine, andererseits, die Webseiten, die das machen, werben natürlich auch damit, ne? Weil das ist natürlich deren Image und die machen das nicht nur aus guten Gründen, sondern manchmal auch aus dem Business- und Geschäftsidee, weil das auch sich verkaufen, ne, angesagt ist. Man kann sich aber natürlich sehr schnell informieren, wenn du einfach Google gibt dir alle Antworten, wenn du, und dann kann man solche Sachen gucken, wie, es gibt ja Preise, ne? Es gibt Porn Yes Awards und solche Sachen, die auch eben solche Sachen auch werten. Und es gibt, ich kann die alle jetzt nicht auswendig, aber vielleicht kennst du
Porn
die.
Yes?
Porn Yes? Porn Yes Awards.
Also war jetzt erst vor ein paar Tagen.
Ja. Es gibt sehr viele Ratings-Portale, oder wie heißt das, also ich, ne, die Seite
bekommen. Es gibt, das ist wie ein Biomarkt, es gibt kein einheitliches Siegel. aber ja, es gibt der Versuch eines Siegels und an jedem Siegel hängen ja Kriterien. So. Ja. Und, das
wie heißen denn die Siegel? Also das, ich kenne den Begriff Herr Porn,
just,
aber die Siegel...
Ich war just auf dem Taz-Kongress, da war ein Panel davon, war um Poor Yes, und die haben das mal eben so ein Siegel. Ich habe es vergessen, aber das kann man googeln.
Genau, das kannst du googeln und sagen.
Auch okay. Mit jeder
Es gibt Siegel. Ja.
Ah ja, okay.
Ja, auch Wikipedia hat eine wunderbare Darstellung zu Poor Yes, zu feministischem Porno, zu Altporno und so weiter.
In der Tat, Poor Yes nennt sich der entsprechende Preis, der sich als feministisches Gütesiegel für pornografische Filme versteht. Und die Debatte über Fair Porn, die steht gerade erst am Anfang. Auf der vergangenen Republika zum Beispiel wurde in Vorträgen eine größere Vielfalt und Transparenz eingefordert. Mehr Fair Porn. Der digitale Salon ging also mit ganz praktischen Fragen zu Ende. Die große Porno- oder Por-Yes-Debatte, die ist Schnee von mindestens vorgestern. Im Kino Movimento war dann nach der Diskussion Jan Keno Jansen noch ein heiß begehrter Gesprächspartner, weil er nämlich die VR-Brille dabei hatte, mit der die Besucher sich Trailer verschiedener Pornoproduktionen aus der Ich-Perspektive anschauen konnten. Falls ihr euch denkt, Mensch, wieder was gelernt, ja, dieser digitale Wandel, der hat aber doch wirklich viele Seiten, dann kann ich euch direkt zum nächsten digitalen Salon einladen. Am 25. November treffen wir uns im Akut in der Veteranenstraße in Berlin-Mitte und sprechen über das Smartphone und das Netz als Fluchthelfer. Wir freuen uns, wenn ihr abends ab 19 Uhr live dabei seid oder aber eure Fragen und Anmerkungen zwitschert unter Hashtag Dicksaal. Das war's für heute von mir. Katja Weber wünscht euch noch einen guten Sonntagabend. Tschüss.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.